Birgit hat es ja schon gesagt, die Olympischen Spiele sind am Laufen. Heute endet die weltweit das wichtigste sportliche Großereignis, das momentan in Paris stattfindet, die Olympischen Spiele. Insgesamt werden bis heute Abend 10.500 Sportler aus aller Welt in 32 Disziplinen gegeneinander angetreten sein, um das begehrte Edelmetall zu gewinnen. Heute werden die letzten Medaillen der insgesamt 329 Entscheidungen vergeben. Viele der Sportler, also die meisten, haben sich auf die wichtigste Sportveranstaltung der Welt lange und intensiv vorbereitet. Der Sieg ist dann, wenn sie ihn bekommen, der Lohn für die vielen Entbehrungen, die sie auf sich haben nehmen müssen. Für viele Sieger geht es aber nicht nur ums Geld. Manche Sportarten, da sehen Leute überhaupt nichts, bei manchen sehr viel. Aber es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht auch um Ruhm, Anerkennung und Ehre. Persönlich interessiert mich immer wieder, wie Spitzensportler mit Erfolg und ihrem Misserfolg umgehen. Was hilft ihnen? Was trägt sie nach einem Sieg oder nach einer Niederlage? Am Freitag, vielleicht habt ihr es mitbekommen, hat die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, sie ist die Tochter einer deutschen Mutter und nigerianischen Vater, deswegen der Name, hat sensationell Gold geholt. Keiner hat es erwartet und sie hat es geschafft. Und das war nicht unbedingt zu erwarten, denn vor einem Jahr vor Olympia, war sie eigentlich dran, weil sie diverse Verletzungen hatte am Knie, zu sagen, ich schmeiß die ganze Sache nicht, hör auf mit dem Leistungssport. Und dann hat sie weitergemacht. Und vor den Spielen wurde sie gefragt, ob ihr eine Medaille wichtig wäre. Und darauf antwortete sie, Erfolge kommen und gehen. Gottes Liebe bleibt. Diese Frau, die scheint erfahren zu haben, dass aller Ruhm, aller Erfolg und alle Bewunderung zwar schön sind, aber dass sie letztendlich im Leben nicht tragen. Das Wesentliche ist Jesus Christus. Und wer das gesehen hat, fand das sehr faszinierend. Am Ende hat sie noch einen Zettel hochgehalten, Johannes 3,16, so als Reklame. Faszinierend. Und genau davon, von diesem Wesentlichen, was das Wesentliche im Leben ist, davon spricht auch unser heutiger Abschnitt in der Predigtreihe aus dem Lukas-Evangelium. Schauen wir uns mal diesen kurzen Abschnitt an. Das sind gerade mal 3 Verse. Eines Tages kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von ihnen der Wichtigste sei. Jesus durchschaute, was in ihrem Herzen vor sich ging. Rief ein kleines Kind, stellte es neben sich und sagte, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Mein erster Gedanke ist, was läuft in deinem Herzen ab? Die Frage, die die Jünger so miteinander diskutieren, ist im Grunde nicht so eine Frage, sondern es fängt ein bisschen tiefer an. Es kommt in ihnen, in ihrem Herzen, eine Frage hoch, worüber sie dann heftig diskutieren, sogar streiten. Im griechischen Urtext des Neuen Testaments kommt das sehr deutlich heraus. Man kann nämlich folgendermaßen übersetzen. Eines Tages kam unter den Jüngern der Gedanke in ihnen auf. Es kommt ein Gedanke hoch. Und dieser Gedanke ist, so gibt es der biblische Urtext, der eben ein negativer Gedanke. Es ist kein Gedanke, der positiv ist und vielleicht von Gott kommt, sondern es ist ein negativer Gedanke, ein rein menschlicher und eventuell sogar ein Gedanke, der einen teuflischen Ursprung hat. Und diesen Gedanken nehmen die Jünger auf. Sie lassen sich davon prägen, bestimmen. Und dann kommt auf einmal dieser Wunsch in ihnen, oder sie äußern sich, dass sie die wichtigste Person sind unter den Jüngern. Ich bin der Beste. Und dann streiten sie sich. Nein, ich bin der Beste. Und man spürt, wie so Machtgelüste in den Jüngern auf einmal hochkommen. Und ich glaube, dass wir das Aufkommen von negativen Gedanken auch kennen. Plötzlich haben wir einen schlechten Gedanken über eine gewisse Person oder eine bestimmte Situation oder es kommen bei uns auf einmal so negative Erwartungen und Vorstellungen hoch. Und obwohl wir wissen, dass dieser Gedanke nicht gut ist, gehen wir dann diesen Gedanken nach. Wir denken dann weiter. Und wir lassen dann in unserem Herzen Raum diesen negativen Gedanken. Wie die Jünger, die so Machtgedanken haben und dem freien Lauf lassen, lassen wir unsere negativen Gedanken einfach laufen. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir so eine Art, so nenne ich es mal, seelische Gedankenhygiene betreiben. Ich versuche zum Beispiel negative Gedanken bewusst an Jesus abzugeben. Ich bitte dann Jesus hier, du spürst genau, du merkst genau, was ich jetzt für Gedanken habe über den oder die Situation und ich gib dir das jetzt ab in deinem Namen. Ehrlich gesagt funktioniert das nicht immer, aber es klappt auch. Und manchmal bin ich dankbar, dass ich das sofort loswerde. Aber manchmal bleibt es auch. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann brauche ich eine längere Zeit mit Jesus. Dann muss ich eine längere Sitzung mit ihm mal machen und das durchdiskutieren und abgeben. Und manchmal brauche ich auch mehrere Sitzungen. Es kann auch eine Woche mal hingehen, je nachdem, was es ist. Eine weitere Hilfe ist, dass wir uns mit Gottes guten Gedanken füttern, so sage ich es mal. Indem wir in der Bibel lesen, ersetzen wir unsere menschlichen, oft negativen Gedanken durch die guten, liebevollen Gedanken Gottes. Mir hilft zum Beispiel nachts, wenn mal negative Gedanken hochkommen und ich kreise dann die ganze Zeit oder denke über Situationen nach, dann hilft es mir, dass ich ganz bewusst da mal stoppe und nur in Gedanken, den Psalm 23 durchbete. Das kann ich 30 Mal machen, dann immer wieder und immer, wenn ich müde und schlaff, dann ruhig an. Hilft mir manchmal auch. Also die negativen Gedanken der Jünger sind durch ihre Machtgelüste bestimmt. Und darüber diskutieren sie nicht nur, sondern sie streiten richtig heftig. Und ich finde, es ist verrückt, kurz Zeit vorher, wisst ihr, was da passiert war? Da hat Jesus von seinem Leiden und seinem Tod gesprochen. Doch irgendwie blenden die Jünger das total aus. Sie haben das nicht mehr auf dem Schirm. Gerade eben gehört und dann jetzt, und dann fangen sie an, darüber zu denken, wer der Größte ist. Und es wirkt so ein bisschen wie, finde ich, wenn da einer am Sterben ist und dann ist die Verwandtschaft um die herum und dann fangen die erstmal an, über das Erbe zu diskutieren, wer was bekommt. Die Jünger machen sich nicht bewusst, dass nicht nur Jesus, sondern auch sie als seine Jünger eventuell leiden und sterben könnten. Und ganz offen und unverfroren zeigen sie, was tatsächlich im Herzen los ist. Es ist nämlich ein vom Ehrgeiz bestimmter Egoismus. Sie denken nur an sich, an ihren Ruhm, dass sie bewundert werden, an ihre Macht, die sie bekommen vielleicht. Und sie ignorieren vollkommen, dass es Jesus, was da passiert, jetzt Kreuz und Tod auf ihn zukommen können, aber genauso, dass eventuell auch sie das betreffen könnte. Aber daran denken sie nicht. Aber ich glaube, dass nicht nur die damaligen Jünger das Problem hatten, sondern in jedem von uns steckt dieser Wunsch, etwas Besonderes zu sein. Wir wollen doch alle in einer gewissen Form groß herauskommen. Wir wollen doch eine Bedeutung haben für unser Umfeld. Wir wollen doch nicht gestorben sein und dann ist alles egal. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir das doch nicht. Und ich glaube, es ist auch der Grund, warum so viele Kinder, angefangen von Kinder bis Rentner, sich auf sozialen Plattformen so präsentieren, teilweise out, manchmal auch schon peinlich. Sie wollen etwas darstellen. Sie wollen viele Follower haben, viele Leute, die begeistert von ihnen sind. Und genauso können wir das auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft sehen. Egal, ob das jetzt Musiker, Schauspieler oder Politiker sind, viele brauchen die Öffentlichkeit und sie lieben es, von vielen gesehen und bewundert zu werden. Und sogar auch bei uns Christen ist dieser Wunsch da. Auch manches Amt in einer Gemeinde kann damit verbunden sein, auch in einer christlichen Organisation, dass man Anerkennung und Ehre bekommt. Ich habe diese Woche so ein Interview gehört von einer Frau, die einmal ein Medium in der Esoterik war. Also Medium sind Leute, die sich benutzen lassen vom Okkulten und anderen Sachen und dann für andere Menschen dann Wegweiser sind. Also sind praktisch so jemand, der das übernimmt und dann die Energie weitergibt, wie auch immer. Und die Frau ist dann Christ geworden und hat mit dem allen gebrochen. Und dann wurde sie gefragt, was ist denn jetzt eigentlich bei dir der Unterschied zwischen mit Jesus zu der Esoterik und Okkultismus? Und dann sagte sie so sinngemäß, früher ging es nur um mich. Alle mussten mir dienen, damit ich groß herauskomme, damit es mir gut geht. Heute geht es nicht mehr um mich, sondern allein um Jesus. Ich möchte jetzt das tun, was er will und nicht mehr, was ich will. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich dann so mal gefragt und gesagt, wie ist das denn in meinem Glauben? Wie häufig geht es im Glauben im Grunde nur um mich? Geht es nicht manchmal, dass ich groß herauskomme, dass ich irgendwas sein will? Muss es mir immer gut gehen? Und ich muss dann auch gestehen, ich drehe mich nicht immer um Jesus, sondern ich drehe mich manchmal, muss Jesus sich manchmal ganz schön um mich selbst drehen. Es steckt in uns also so ein Bedürfnis nach Anerkennung, Bewunderung und Macht. Und wer von euch meint, ich habe kein Problem damit, der darf sich mal kurz so mit dem auseinandersetzen, was passieren würde, wenn er plötzlich nicht mehr die Arbeitsstelle hat. Was ist, wenn du in eine gesellschaftliche Position nicht mehr hast, in deinem Verein nicht mehr wichtig bist, in der Gemeinde vielleicht nicht mehr wichtig bist, wenn du auch in der Familie vielleicht nicht mehr die Stellung als Vater, Mutter, Großvater, Tante, was weiß ich, auch auf einmal nicht mehr hast, wenn auf einmal gesagt wird, wir brauchen dich jetzt nicht mehr. Was läuft dann innerlich bei uns ab? Und ich glaube, dann spüren wir, wir wollen was sein. Es muss doch, wir sind doch wichtig, wir wollen doch gebraucht werden. Der Wunsch nach Anerkennung, Bewunderung und Macht scheint tief irgendwie in unseren Genen zu stecken. Selbst Jesus kannte ihn. Als er vom Teufel in der Wüste versucht wird, ist eine Versuchung die, dass der Teufel ihn auffordert, sagt, spring doch von dem Tempelspitze runter und stürze dich auf den Vorplatz des Tempels runter. Und dann werden die Engel kommen und werden dich im letzten Moment auffangen. Wisst ihr, das ist eine so subtile, teuflische Provokation oder Forderung, die der Teufel hier stellt. Und was geht's denn da? Es geht nicht um großes Wunder, dass da jemand macht, sondern es geht um viel mehr. Der Teufel sieht genau, dass Jesus auch Bewunderung, Anerkennung und Macht will. Und er kommt dann hin und was würde denn passieren, wenn Jesus sich vom Tempel runterstützen würde? Dem Tempelvorplatz gab es viele Menschen damals, die haben da alle gestanden. Und stellt euch vor, dann kommt, stürzt sich Jesus drunter, jeder kriegt das mit, Schrei und so. Und gerade im letzten Moment kommt da ein Engel, fängt den Jesus auf. Und alle sagen, ja, Jesus, ein Star, super, klasse. Jesus würde Bewunderung, Anerkennung bekommen. Und er hätte, weil er ein Star ist, gewisse Macht. Jeder Star hat eine Macht auf seine Fans. Und wenn das keine Versuchung für Jesus war, und das war eine tierische Versuchung, die er erlebt hat, eine teuflische Versuchung, sehr tief, dann wäre das ihm egal gewesen. Aber es hat ihn gepackt. Es ging Jesus auch um Anerkennung, um Liebe, um Zuwendung und Aufmerksamkeit und Bewunderung und Macht. Und wir müssen einfach so erkennen, einfach Jesus hatte das, seine Jünger hat das und wir haben es auch. Doch jetzt ist es wichtig, der Wunsch, dass wir das haben, ist an sich keine Sünde. Dass wir so empfinden, ist nicht weiter schlimm. Da brauchen wir uns nicht für schämen, es muss nicht peinlich sein. Entscheidend ist, dass wir diesen Wunsch, den wir haben, dass wir uns von dem nicht zur Sünde verführen lassen. Also diesen Wunsch, Anerkennung, Liebe und Macht zu bekommen, ist nicht weiter schlimm. Nur wir müssen aufpassen, dass die Sünde uns nicht packt und dann dazu verleitet, das zu missbrauchen. Die Frage, um das zu lösen, wie wir damit umgehen, ist es mal wichtig, dass wir uns fragen, woher kommt denn das eigentlich in unserem Herzen? Woher kommt denn diese negativen Gedanken? Was ist das? Als der Teufel Adam und Eva im Garten Eden begegnet, da schaut er in ihre Herzen. Und er sieht genau, dass sie auch diesen Wunsch haben. Genau wie Jesus und wir. Er sieht das genau. Und dann verspricht er ihnen: Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, von dieser Frucht, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Es ist dieser teuflische Gedanke, dass sie durch das Essen der Frucht so sein werden wie Gott. Was bedeutet das? Wenn wir so sind wie Gott, dann brauchen wir Gott nicht mehr. Wir sind ja selbst wie Gott, vielleicht sogar Gott selbst. Und dann bekommen wir automatisch Macht, Anerkennung, Bewunderung. Und das ist eine verlockende Vorstellung. Das Vorgehen des Teufels ist immer so. Bei uns, bei Adam und Eva bis zu uns heute, ist es immer so. Der Teufel will uns dazu bringen, dass wir uns autonom von Gott machen, damit wir uns unabhängig von ihm machen. Und er verspricht und sagt, also was willst du mit diesem Gott? In der Abhängigkeit geht es dir doch gar nicht gut, was du alles machen musst und wie du dich verhalten musst, das ist doch Schrott. Mann, werd doch unabhängig, sei frei, lebe dein eigenes Leben, du hast doch die Kraft, die Energie dazu, lebe so, wie du das willst. Sei dein eigener Chef. Sei doch nicht blöd, von diesem Gott bestimmen zu lassen. Und wenn wir uns auf diese Lüge einlassen, dann korrumpiert der Teufel diesen Wunsch nach Anerkennung, Bewunderung und Macht. Und dann werden wir aber mit der Zeit irgendwann feststellen, dass wir immer weiter abhängig werden. Abhängigkeiten von Menschen. Menschen, die uns Anerkennung, Liebe, Zuwendung geben müssen. Sogar den Wunsch nach Macht, unser Hunger nach Macht wird größer. Und letztendlich versklaven wir uns für die Macht und für die Menschen. Wir sind nicht mehr frei. Wir erleben keine Freiheit, sondern wir erleben eine wirkliche Sklaverei. Und wir kommen in schlimmere Bindungen, als wir sie hatten. Und Jesus sieht in unsere Herzen. Und er sieht genau hinein und erkennt, was da los ist. Und Jesus' Absicht ist es, uns nicht in eine Sklaverei zu führen, sondern er will unsere Freiheit. Er will, dass wir leben. Und deswegen kommt Jesus und sagt auch, wie wir das machen können, wie wir uns verändern können. Und ich sage euch, das ist für mich immer so faszinierend an Jesus, wenn Jesus Dinge in unserem Leben aufdeckt, wo er sagt, da musst du dich verändern, das sind sündige und schlechte Verhaltensweisen, da brauchst du Veränderung. Dann sagt Jesus nie, so bist du, und dann lässt er uns stehen, sondern er schenkt uns immer den Mittel, immer die Wege dazu, damit wir uns weiterentwickeln können. Nicht nur zu seiner Ehre, sondern zu unserem Besten. Es wird zu uns zum Segen, wenn wir uns verändern können. Und die Frage ist, wie wir das nun machen können. Was können wir denn anstellen, damit wir uns verändern? Jesus zeigt ihnen ganz praktisch erstmal so ein Kind. Er nimmt ein kleines Kind und was macht er? Er stellt es neben sich. Und zuerst mal müssen wir festhalten, das ist kein Kind irgendwie aus dem gehobenen Israel oder Jerusalem High Society leben, kein besonders anerkanntes Kind, auch kein reiches Kind, es ist ein x-beliebiges Kind, das zufällig da steht und jetzt sagt, komm mal her und stellt es neben sich. Und die Jünger, ich kann mir vorstellen, die waren vollkommen irritiert. Denn was sie da sehen, ist auf einmal, dass Jesus ein Kind neben sich stellt. Und sie wissen ja ganz genau, Jesus ist der zukünftige König. Und was machte damals ein König? Der hat doch neben sich zur Rechten und Linken, hat immer der zweit- und drittwichtigste Mann in dem Königreich gestanden. Und wer, wenn nicht die Jünger, die von Gott auserwählten, berufenen Jünger, die besonders waren, die hätten doch eigentlich, einer der Jünger rechts und links dem Jesus stehen müssen, aber nicht doch ein unbedeutendes Kind. Hallo, geht's noch? Und Jesus macht das ganz bewusst. Er nimmt nicht einen seiner Jünger und stellt ihn neben sich, sondern ein ganz stinknormales Kleinkind stellt er neben sich. Und Jesus will mit dieser Handlung schon mal anfangen, das Denken seiner Jünger und auch unser Denken zu verändern. Er will, dass wir wegkommen von unserem menschlichen, egoistischen Denken, von diesem großen Denken, dass wir was Großes sein wollen. Er will, dass wir anfangen zu denken, wie Gott denkt. Er will uns herausfinden, dass wir anfangen, neu zu denken, göttlich zu denken, was Macht bedeutet. Weil Jesus stellt das vollkommen auf den Kopf, unsere Machtvorstellung und der Jünger und das Mensch ist eine ganz andere wie Jesus. Er stellt es auf den Kopf. Und dann ergänzt er noch, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Wer ist der Geringste unter euch allen? Wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Ich frage euch, ist das jetzt nicht eine komische Forderung, die Jesus hier stellt? Wir sollen ein Kind aufnehmen. Das ist das Mittel, damit wir uns dann verändern. Also ich habe 3 Kinder und ich kann euch sagen, ich habe noch nicht den Eindruck, dass ich meine innere Haltung zu Macht, zu Anerkennung und weiß was ich groß geändert habe. Und ich glaube, ich könnte noch 3 weitere Kinder, es würde sich nichts ändern. Und deswegen ist es auch nicht das, was Jesus hier meint. Er sagt, nimm das, das ist so ein Akt, wie so ein Mittel, nimm ein Medikament und dann veränderst du dich. Nein. Jesus spricht hier die innere Haltung an, die wir einnehmen als Menschen. Wir sollen eine kindliche Einstellung bekommen. Im Parallelbericht von Matthäus wird das sehr deutlich. Da sagt nämlich Jesus, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wir sollen nicht kindisch werden, das ist nämlich was anderes wie kindlich sein. Wir sollen nicht kindisch sein, sondern wir sollen kindlich werden. Unsere innere Haltung soll kindlich werden. Und diese Handlung nehmen wir ein vor Gott, wir nehmen es vor Menschen. Vor Gott machen wir das, wir machen uns bewusst, wer Gott ist und in welchem Verhältnis wir zu Gott stehen. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Er ist heilig, gerecht und gut und wir sind nur durch Jesus heilig und gerecht und gut. Nur durch Jesus, nicht weil wir es sind. Er bestimmt unser Leben und sagt, wo es lang geht und nicht wir. Wir machen uns bewusst, was er für uns getan hat, wie er sehr uns liebt. Und solange wir Jesus herlassen sein in unserem Herzen, solange wir ihn Gott sein lassen und uns selbst nicht zu Gott machen, bleiben wir seine Kinder und werden das Reich erben. Und im Umgang mit anderen Menschen ist es wichtig, dass wir Achtung und Respekt ihnen entgegenbringen. Wir halten uns nicht für besser und wichtiger und heiliger als sie. Wir verurteilen sie nicht für das, was sie machen, auch wenn es schockierend und abstoßend ist. Wir verurteilen nicht, sondern wir machen uns bewusst, dass dieser Mensch, dass für diesen Mensch Jesus genauso ans Kreuz gegangen ist wie für uns, weil er den Menschen genauso liebt, auch wenn wir das nicht nachvollziehen können. Diese kindliche Haltung, die Jesus uns hört, ist letztendlich, so kann man sagen, biblisch, ist eine demütige Haltung. Wir stellen uns im richtigen Verhältnis zu Gott und im richtigen Verhältnis zu unserem Nächsten. Aber ich glaube, wenn ich das so sage, dann wisst ihr das alle. Die Herausforderung ist ja, wie kriege ich das denn jetzt so hin? Das Denken ist da, aber wie kriege ich das hin, dass ich anders werde? Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir diese Veränderung erstmal wahrnehmen, erstmal diese Diskrepanz, so etwas in unserem Herz, dass wir es wahrnehmen und dass es, wir dann Jesus mal unser sündiges Herz hinhalten und sagen, so bin ich. So bin ich. Abgrundtief ist mein Herz. Und dass wir dann ihn bitten, dass er uns geistlich erneuert, verändert. Dass wir ein kindliches Herz bekommen. Herr, gib uns einen neuen Geist, ein neues Herz. Und dass er dann mit seinem Geist uns bestimmt. Und es ist wichtig, dass wir nicht denken, das ist ein Prozess. Ich bete einmal, das ist es nicht. Ich glaube, das, was der Teufel immer wieder versucht, immer wieder, er kommt immer wieder und arbeitet uns an die Sachen. Und das ist ein Kampf, den werden wir eventuell unser Leben lang haben. Außer wenn wir bei Gott sind, ist es vorbei. Aber es ist ein Kampf. Und Jesus sagt, wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, jetzt könnte man ja ganz raffiniert sagen, ich will groß sein in der Gesellschaft, dann werde ich jetzt einfach diese demütige Haltung einnehmen. Aber das sagt Jesus ja nicht. Er sagt, wer groß sein will und er bezieht sich da auf Gottes Reich, der soll der Geringste, soll demütig, er soll so denken für sich, wie Gott über ihn denkt. Und dann werden wir eventuell in der Gesellschaft nichts Besonderes sein. Wir werden unwichtige Persönlichkeiten sein. Wir werden im Grab sterben, dann ins Grab gelegt und keiner erinnert sich vielleicht an uns. Aber das ist nicht wichtig. Wenn wir diese kindliche Haltung haben und wenn Gott uns wichtig ist, wenn Jesus uns wichtig ist, wenn es das Wichtigste in unserem Leben ist, denkt an den Bibel-Lernvers, dann werden wir bei Gott die Anerkennung, den Lob und die Bewunderung bekommen. Und das ist das Wesentliche. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was Jesus sagt. Jeder von uns trägt in sich den Wunsch nach Anerkennung, Bewunderung und Macht. Das ist erstmal völlig normal und ist nicht weiter schlimm. Entscheidend ist, dass wir diese negativen Gedanken, die der Teufel uns schickt, die in uns hochkommen, die menschlich sind, diesen Wunsch, diese Gedanken nicht unseren Wunsch korrumpieren, sondern unseren Ego packen und dann missbrauchen. Wir brauchen zum einen so eine geistliche, seelische Gedankenhygiene. Wir müssen negative Gedanken stoppen, abgeben und gegen Gottes Denken austauschen. Und wir sollen gegenüber Jesus und Menschen eine demütige Haltung einnehmen, indem wir Jesus in unser Herz immer wieder einnehmen, damit er in uns wirkt und uns verändern kann in unserem Herzen. Und dann können wir in einer abgewandten Form auch das sagen, was die deutsche Kugelstoßerin gesagt hat. Erfolge kommen und gehen, und ich ergänze, Anerkennung, Bewunderung und Macht durch Menschen bleiben nur eine kurze Zeit. Aber Gottes Liebe bleibt. Amen.